Herzlich willkommen bei Petajoule, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Heute haben wir wieder ein altbekanntes Thema. Es geht um die Trennung der gemeinsamen Strompreiszone zwischen Deutschland und Österreich. Hartgesottene Petajoule-Hörer wissen ja, im April haben wir dazu bereits ein Gespräch mit Johannes Meyer von der E-Control geführt. Meine Kollegin Carina Knaus war damals auch dabei. Und wir haben darüber gesprochen, dass die gemeinsame Großhandelsmarkt-Strompreiszone von Deutschland und Österreich mit 1. Oktober 2018 getrennt und in ihrer Funktionalität eingeschränkt worden ist. Carina Knaus war dann auch genau ein Jahr nach dieser Auftrennung im Oktober 2019 wieder bei mir und hat ein Fazit gezogen. Die Preise sind in Österreich um rund 8% höher als in Deutschland und es sind fiktive Mehrkosten von rund 220 Millionen Euro in Österreich entstanden. Kleiner Exkurs auf Twitter. Martin Graf, der Vorstandsdirektor der Energie Steiermark, hat diese Mehrkosten per Twitter-Analyse noch einmal höher angesetzt. Er hat geschrieben, die Netzreserve, die sich im Netztarif niederschlägt, kommt da auch noch dazu. Somit wird der Effekt rund 500 Millionen Euro sein, sagt er. Stellt sich vielleicht die Frage, ob man dieses System nicht effizienter gestalten könnte und ob da nicht unnötige Mehrkosten entstehen. Die zwei bisherigen Folgen, also jene vom April und vom Oktober, können jedenfalls nachgehört werden. Es gibt dazu auch ein Video, eine Presseinformation, alles zu finden auf unserer Website unter www.energyagency.at. Diejenigen, die sich fragen, was denn jetzt schon wieder Neues geben könnte, werden überrascht sein. Es hat sich in Sachen Strompreiszonentrennung nämlich tatsächlich wieder was getan. Es gab ein Urteil des Europäischen Gerichts. Wir gehen später noch ein bisschen genauer drauf ein und außerdem steht der Winter vor der Tür. Und das könnte ebenfalls Auswirkungen auf die Preisdifferenzen zwischen Österreich und Deutschland haben. Es sind also einige Fragen offen und daher haben wir uns entschlossen, ein neues Format bei Petajoule auszuprobieren. Sie, liebe HörerInnen, hatten die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wir setzen auf die Schwarmintelligenz quasi und wollten jene Fragen zur Strompreiszonentrennung herausfinden, die Ihnen unter den Nägeln brennen. Und diese dann hier jetzt in dieser Folge bei Petajoule beantworten. An dieser Stelle herzlichen Dank für das Interesse und die äußerst qualifizierten Fragen, die uns durchaus auch gefordert haben. Also legen wir los. Bei mir ist wieder Carina Knaus, unsere Expertin für Fragen rund um Energiemärkte, Preisentwicklungen und volkswirtschaftliche Analysen. Sie leitet das Center Volkswirtschaft, Konsumenten und Preise in der Energieagentur und kennt die Strompreiszonentrennung wie keine zweite. Hallo Carina.
Hallo Christoph.
Carina, bitte zum Einstieg als Vorspeise quasi, erklär uns bitte nochmal kurz und in wenigen Worten, was ist die Strompreiszonentrennung überhaupt?
Ja, guten Morgen Christoph. Ein paar Worte zu Beginn zur Strompreiszonentrennung. Ganz kurz, das ist ja eigentlich immer eine Herausforderung bei diesen Fragen, aber ich werde mich bemühen. Bis 1. Oktober 2018 haben Deutschland und Österreich ein gemeinsames Marktgebiet gebildet. Das heißt, es konnte zwischen diesen beiden Ländern uneingeschränkter Handel betrieben werden und es gab somit im Großhandelsmarkt, explizit im Day-Ahead-Markt, einen gleichen Preis. Das heißt, Deutschland und Österreich waren de facto eine Gebotszone. Am 1. Oktober 2018 kam es zu einer Auftrennung dieser Gebotszone. Das heißt, seit dem 1. Oktober 2018 werden die Grenzen bewirtschaftet mit einerseits der Vergabe durch der langfristigen Kapazitäten und andererseits ist Österreich jetzt Teil des CWE, Flow-Based Market Coupling, also des lastflussbasierten Marktkopplung in der Region Central West Europe. Einer der Gründe für die Auftrennung der Gebotszone jetzt auf der inhaltlichen Seite wahrscheinlich oder die Argumente, die vorgebracht wurden damals, waren eben, dass letztendlich es Kapazitätsengpässe gibt, die Strom Erzeugung nicht ausreichend in die Verbrauchszentren des Südens transportiert werden kann und es deshalb ein relativ großes Ungleichgewicht zwischen den physischen und kommerziellen Stromflüssen gibt. Dieses Ungleichgewicht hat letztendlich auch dazu geführt, dass relativ viele Maßnahmen und in weiterer Folge auch Kosten durch die Stabilisierung für die Stabilisierung des Netzes notwendig waren, und deshalb kam es dann eben vor diesen Argumenten zu dieser Auftrennung, letztendlich auch eine Einigung zwischen Deutschland und Österreich, und somit wurde die Preiszone per 1. Oktober 2018 getrennt. Das waren jetzt wahrscheinlich mehr als einige Worte.
Aber ich hoffe, es hat jeder verstanden. Carina, du hast erwähnt, die Strompreiszonentrennung gab es damals, oder einer der Gründe dafür waren Probleme in den Netzflüssen, in den Lastflüssen in Deutschland. Es war eine Stabilisierung notwendig. Daran anschließend vielleicht gleich eine Frage, die an uns herangetragen worden ist von unseren Hörern und Hörerinnen, die da lautet: Hat die Preiszonentrennung die von Deutschland behauptete Reduzierung der dortigen Redispatch-Kosten bewirkt? Vielleicht, für die, die es nicht wissen, erklärst du nochmal kurz, Redispatch, was ist das?
Genau. Also erstens einmal schon danke für die Frage. Das ist sicher einer der zentralsten und spannendsten Fragen im Zusammenhang mit der Preiszonentrennung. Redispatch, ich nehme jetzt die Definition von der BNetzA, weil das dort relativ schön beschrieben ist.
Das ist quasi die deutsche
E-Control, genau, ja. Regulierungsbehörde. Und es ist letztendlich eine Drosselung oder Erhöhung der Stromeinspeisung der Kraftwerke, also sprich kraftwerkseitige Maßnahmen, um die Netzstabilität zu gewährleisten. Das in Österreich läuft das im Prinzip unter dem Titel EPM, also Engpassmanagement, eben in Deutschland unter dem Titel Redispatch. Dann gibt es noch die Reservekraftwerke, beziehungsweise in Österreich läuft das unter dem Titel EPV, Engpassvermeidung. Also da können Übertragungsnetzbetreiber noch zusätzlich Reservekapazitäten kontrahieren. Diese beiden Dinge werden in der Regel auch gemeinsam ausgewertet in den Berichten. Also es gibt zu dem Thema einerseits in Deutschland die Berichte der Bundesnetzagentur quartalsweise und auch Kurzberichte der APG in Österreich dazu. Und darüber hinaus in Deutschland auch noch ein großes Thema, das würde ich jetzt aber ausklammern, das sogenannte Eins-Mann-Einspeisemanagement. Das ist in Deutschland die Abregelung von wesentlichen wahrscheinlich Windanlagen, die dann aber kompensiert werden, weil sie eigentlich eben kontrahiert werden. Und das ist nochmal an sich ein großer Kostenposten, aber würde ich jetzt eben für diese Betrachtung einmal außen vor lassen.
Das heißt, Redispatch ist so eine Maßnahme zur Stabilisierung von Netzflüssen innerhalb eines Gebiets.
Genau, das ist wieder mal sehr viel schön und kurz zusammengefasst. Was jetzt die Frage betrifft oder die Situation, also wir haben ja die Preiszonentrennung mit Q4 2018. Das heißt, wenn man sich jetzt ganz streng datenbasiert ansieht, haben wir eigentlich das Q4 2018 und das Q1 2019 jetzt von den deutschen Daten her, was wir uns ansehen können. Wenn man es jetzt ganz banal betrachtet, könnte man sagen, naja, also 2018 war jetzt mengenmäßig ein bisschen besser als 2017, aber eigentlich schlechter als 2016, also mit besser meine ich, es wurde weniger Redispatch betrieben als im Jahr davor zum Beispiel. Oder man könnte auch sagen, das Q1 2019 war schlechter im Sinn von, es wurde mehr Redispatch durchgeführt als zum Beispiel das Q1 2018 oder das Q1 2015 oder 2016. Aber dafür war es besser, also sprich, es wurde weniger Redispatch durchgeführt als das Q1 2017. Leider ist das Ganze aber nicht so trivial, dass man jetzt sagen kann, 5 TWH sind mehr als 3 TWH und weniger als 10 TWH, sondern für diese Mengenentwicklungen gibt es natürlich immer ganz vielfältige Gründe. Also wenn wir uns zum Beispiel jetzt das Q1 2017, das war in Deutschland ein relativ außergewöhnliches, wo viel Redispatch-Maßnahmen durchgeführt wurden, weil zum Beispiel eine relativ starke Kälteperiode war, weil Atomkraftwerke in Frankreich nicht gefahren sind, weil auch in Deutschland Steinkohle nicht gelaufen ist aufgrund der schlechten Wasserführung der Flüsse und so weiter und so fort. Also es gibt da immer eine, eine Reihe von Faktoren, die eine Rolle spielen. Und nicht umsonst haben diese Berichte der BNetzA 60 Seiten aufwärts und liefern einfach relativ detaillierte Analysen von dem, was da ist.
Ist wahrscheinlich schwierig, diese Einmaleffekte herauszurechnen.
Genau, also wir haben ja einfach gegenteilige Effekte. Ja. Und das Problem ist, dass einfach sehr, sehr viele Dinge gleichzeitig passieren. Also wenn wir jetzt ein bisschen rezenter schauen, eben für die Quartale, die uns jetzt interessieren im Zusammenhang mit der Preiszonentrennung, 2018 ist einerseits in Deutschland die Thüringer Strombrücke ans Netz gegangen. Die Thüringer Strombrücke geht, das deutsche Geografie ist nicht mein Steckenpferd, aber geht im Prinzip von Sachsen-Anhalt bis nach Bayern. Mhm. Und,
also eine Nord-Süd-Verbindung.
Genau, eine wichtige Nord-Süd-Verbindung. In den 90er geplant, wie man das kennt aus diesen Prozessen, lange gedauert, 10 Jahre Bauzeit, 2018 endlich am Netz und hat natürlich grundsätzlich eine Entlastung gebracht. Mhm. Auf der anderen Seite ist 2018 im April auch eine neue Methodik in Kraft getreten im Rahmen des Flow Based Market Coupling. CWI, nämlich eine Min-RAM-Bestimmung von 20%. Jetzt wirst du wahrscheinlich fragen, was das mit diesen Min-RAMs auf sich hat.
Carina, was hat es mit diesen Min-RAMs auf sich?
Siehst du, ich kann schon deine Fragen antizipieren.
Das hast du mir vielleicht schon von den Augen ablesen können.
Genau. Also die Min-RAMs sind die Minimum Remaining Available Margins. Ganz vereinfacht gesagt ist es die Begrenzungen für kritische Netzelemente, die im Flow-Based Market Coupling den Rahmen, den Kapazitätsrahmen bilden, auf Basis dessen dann Gebote abgerufen können, die sind eben seit April 2018 mit Minimum 20% vorgesehen, also sprich 20% der thermischen, der Leitungskapazität, die muss auch im Handel, in diesem Flow-Based Market Coupling zur Verfügung stehen. Das heißt,
das ist tatsächlich ein relativ wichtiger Markteingriff.
Genau, weil davor wurde das eben rein nach technischen und Netzanalyse und Netzmodellen Parametern festgelegt und das ist eigentlich eine relativ harte Grenze grundsätzlich zu sagen, es müssen alle kritischen Netzelemente oder CBCOs diese 20% erfüllen. Und das hat eigentlich dann wieder massive Verschiebungen verursacht. Gibt die Woche auch eine Veranstaltung dazu bei CR, wo E-Control und Bundesnetzagentur das, glaube ich, auch nochmal vorstellen. Und letztendlich hat das eigentlich wieder zu einer Erhöhung des Redispatch-Bedarfs geführt. Und es gibt dazu in dem Bericht der Bundesnetzagentur dann halt den Nebensatz, dass dieser erhöhende Effekt teilweise durch die Preiszonentrennung kompensiert wurde, aber es gibt dazu keine Auswertung, wie hoch diese Gegeneffekte sind, wie das auch im Zusammenhang mit der Thüringer Strombrücke zu sehen ist. Das heißt, wie wir es uns jetzt von der Wissenschaft vielleicht her wünschen würden, dass wir immer nur eine Änderung durchführen, damit wir es dann quantitativ auswerten können.
Beziehungsweise haben wir auch nicht die Daten.
Ursache-Wirkung ist, das ist eben einfach so leider nicht möglich. Ein Punkt vielleicht, den hätte ich noch aus dem deutschen Bericht, was dort natürlich schon auch ausgewertet wird, ist der Leitung, also die Belastung der Leitungen oder wie oft bei welchen Leitungen Einspeisereduktionen vorgenommen werden mussten. Also das wird dort wirklich sehr detailliert aufgelistet. Eben, wie gesagt, nicht umsonst der Bericht sehr lange. Ja. Und da ist es schon so, dass jetzt von diesen ersten beiden Quartalen die Leitung Altheim, also sprich dieser Strang, der dann Richtung Österreich geht und nach St. Peter, hier doch weniger Maßnahmen durchgeführt wurden. Also zum Beispiel im dritten Quartal 2018 590 GWH, im vierten Quartal waren es dann aber nur 160 GWH und auch viel weniger Stunden. Aber das sind jetzt natürlich Momentaufnahmen, da wird man sehen, wie sich das Ganze zukünftig entwickelt.
Okay. Also wenn wir nochmal auf die Hörerinnenfrage zurückgehen, hat die Preiszonentrennung die von Deutschland behauptete Reduzierung der deutschen Redispatch-Kosten bewirkt? Können wir sagen, vielleicht, wissen wir nicht.
Jein, genau. Also es gibt da auch schon eine Sprecherin vom Übertragungsnetzbetreiber TENET, hat dazu gesagt, man kann nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Mhm. Und
das ist natürlich auch schade, wenn man dann eigentlich keine Basis hat, um einzuschätzen, ob diese Trennung jetzt aus dieser Perspektive sinnvoll war oder nicht. Gut, vielleicht kommen wir zur nächsten Neuigkeit. Ob diese Trennung sinnvoll war oder nicht, hat das Europäische Gericht, glaube ich, nicht unbedingt behandelt. Aber es gibt ein neues Urteil des Europäischen Gerichts. Das Europäische Gericht hat sich mit der Strompreiszonentrennung befasst. Und es stellt sich die Frage, was ist dieses Urteil? Wieso hat sich das Europäische Gericht überhaupt dieser Sache angenommen? Wie ist dazu gekommen?
Ja, das wird jetzt wieder eine längere Antwort, glaube ich, okay, auf diese Frage. Im Prinzip, um welche Fälle geht es? Also es geht um den Fall 33217 und 33317, die jeweils einerseits von der E-Control bzw. von der APG und der Vorarlberg Übertragungsnetz GmbH gegen Acer, es ist die europäische Regulierungsbehörde, vorgebracht wurden. Für den Inhalt, glaube ich, muss man tatsächlich wieder ein bisschen weiter ausholen, vielleicht für diejenigen, die sich jetzt nicht tagtäglich mit diesen Strommarktthemen herumschlagen. Und zwar muss man wahrscheinlich zurückgehen bis zur Verordnung der EU-Kommission zu CACM-Guidelines, also zur Leitlinie der Kapazitätsvergabe und Engpassmanagement. Diese Verordnung der Kommission auf Basis des dritten Pakets regelt im ganz wesentlich eigentlich, wie unsere Märkte, unsere Strommärkte in den kurzfristigen Märkten, also sprich in den Day-Ahead- und Intraday-Märkten, aussehen werden. Und vor allem geht es da ganz stark um Marktintegration und Harmonisierung der Regeln in den einzelnen Mitgliedstaaten. Und als Voraussetzung eigentlich für diese Entwicklung dieser Regeln und der Methoden ist eigentlich als einer der ersten Punkte vorgesehen, dass sogenannte CCRs, also Kapazitätsberechnungsregionen, Capacity Calculation Regions, vorgesehen werden müssen oder festgelegt werden müssen. Diese Kapazitätsberechnungsregionen, du unterbrichst mich, wenn ich zu sehr abschweife oder verwirren werde.
Ich folge dem, ja.
Sehr gut. In diesen Kapazitätsberechnungsregionen werden eben dann die oder sollen dann diese Methoden für die lastflussbasierte Kapazitätsvergabe, für die Marktkopplung festgelegt werden. Mhm. Aber damit man überhaupt diese Methoden einmal entwickeln und festlegen kann, muss man eigentlich bestimmen, welche Gebotszonen bzw. welche Grenzen in welche Region dabei sind. Mhm. Ja. Jetzt hätte man natürlich
das
sagen.
Das sind nicht zwangsläufig die Ländergrenzen oder?
Nein, also das sind eben Gebotszonengrenzen, müssen nicht Mitgliedstaatgrenzen sein. Historisch ist natürlich oft so gewesen, dass das auch übereinstimmt. Weil eben auch diese natürlich lastflussbasierte Marktkopplung auch so komplex ist, dass es wahrscheinlich nicht möglich gewesen wäre, über Nacht alle Mitgliedstaaten und alle Gebotszonen in ein Flow-Based Market Coupling zu geben, und deswegen sind diese Regionen eben einmal ein Schritt in Richtung starker und viel stärkerer Marktintegration. Und es ist eben so vorgesehen, dass hier, und ich werde jetzt versuchen, glaube ich, chronologisch vorzugehen, weil alles andere, glaube ich, macht es noch schwieriger, dass die TSOs, also die Übertragungsnetzbetreiber, einen Vorschlag machen, wie diese Kapazitätsberechnungsregionen aussehen sollen. Das ist eben passiert im November 2015. Mhm. Also da haben die TSOs, das nennt sich eben All TSO Proposal, veröffentlicht zu diesen Regionen für die Regulierungsbehörden zur Genehmigung. Mhm. Und unter anderem war aber, und das ist eigentlich der Zündstoff in diesem Proposal gewesen, dass auf dieser Karte, die da im Annex ist, wo diese Regionen drauf sind, das erste Mal dann eigentlich explizit Deutschland und Österreich getrennt waren einfach. Also sprich auch nicht in der gleichen Kapazitätsberechnungsregion, weil in dem Vorschlag gab es noch CW und CE getrennt.
Obwohl es diesen gemeinsamen Markt schon seit 2012 gegeben hat.
Genau, also sprich, es war dann eigentlich ein Vorschlag, der nicht auf dem Status quo der Gebotszonenkonfiguration bestanden hat und eigentlich der gesamte Gerichtsfall geht es auch sehr stark darum, ob eigentlich in diesem Prozess zur Kapazitätsberechnungsregionenfestlegung es eigentlich möglich war, neue Geburtszonengrenzen einzuführen oder nicht, weil es für die Konfiguration der Geburtszonentrennung eigentlich einen noch separaten Prozess gibt, nämlich die Bidding Zone Review. Aber dem greife ich jetzt nicht vor, weil ich glaube, dazu hatten wir auch eine Frage. Aber jedenfalls, ja, also das war dieser Vorschlag der TSOs, wo eben diese Grenze dann drinnen war. Und im Mai 2016 hat dann die E-Control, also der österreichische Regulator, einen Abänderungsantrag eingebracht und gesagt, also diese Grenze Österreich-Deutschland, die gehört weg auf gut Deutsch, und auch, dass die Regionen CW und CE verschmolzen werden sollten. Mhm. Und das Ganze ist dann, also auch im Mai gab es dann auch noch einen Antrag der NRAs, also der nationalen Behörden, zu sagen, ja, wir können uns nicht einigen, bitte ACER, entscheide du. Ja. Und so ist das Ganze dann bei ACER gelandet. Und ACER hat dann diese Entscheidung 06/2016 getroffen. Mhm. Und auch vor dem Hintergrund nämlich zu sagen, naja, also wenn jetzt ein Regulator alleine das beantragt, dann ist das nicht ausreichend. Mhm. Das heißt, ACER hat eben dann diese Entscheidung getroffen, weil der Antrag von E-Control aus Sicht von ACER nicht, also valid, hilf mir das Deutsche,
nicht gewichtig genug war.
Ja, also nicht gültig sozusagen oder, war. Ja. Mhm. Ich weiß gleich, vielleicht hätte ich das zu Beginn sagen sollen, dass ich keine Juristin bin.
Ja.
Und dass meine ökonomische Interpretation der Geschichte ist, aber jedenfalls, also die Originaltexte sind ja immer auf Englisch und deswegen vielleicht ein paar Anglizismen mir verzeihen. Und vielleicht auch zu den inhaltlichen Dingen, also das Argument von ACER auch, was diese Entscheidung betrifft, also in der Entscheidung hat ACER im Prinzip die TSOs bestärken, sagt, ja, es ist richtig, dass diese Grenze Deutschland-Österreich drinnen ist. Und das Argument von ACER damals war einerseits zu sagen, es gibt eben diesen Engpass an der Grenze Deutschland-Österreich, der ist strukturell, der ist mehr oder weniger permanent oder häufig da, also usual. Und dass eben ein Großteil der Handelsmengen, die Deutschland und Österreich betreffen, physikalisch eigentlich über andere Grenzen gehen. Mhm. Und das eben haben sie als Engpass an dieser Grenze definiert.
Eine kurze Zwischenfrage. Ja. War das dann der Ausgangspunkt für die Strompreiszonentrennung oder war das auch eine Art Nebenschauplatz, weil es hat ja parallel dazu eine Beschwerde gegeben von Polen und Tschechien?
Die waren da dann auch dabei. Also das kommt dann auch noch. Mhm. Also im Prinzip war es ein bisschen ein Parallelprozess und das wird dann auch, glaube ich, juristisch noch spannend, aber dazu kann ich nichts sagen. Wie das dann mit, wenn das Finale entschieden ist und das Urteil jetzt, also des Europäischen Gerichts, rechtswirksam wird, wie sich das dann auswirkt, weil es gab ja parallel zu den ganzen ACER-Entscheidungen eine Anweisung der Bundesnetzagentur an die deutschen Übertragungsnetzbetreiber, alles für die Bewirtschaftung der Grenze vorzubereiten und dann in weiterer Folge eine Einigung zwischen Österreich und Deutschland, wie das erfolgen zu hat und wo dann auch diese berühmten 4,9 GW festgelegt wurden. Also das ist im Prinzip auch parallel gelaufen. Ja, und das wird man dann sehen, wie das alles zusammenhängt. Inhaltlich vielleicht auch noch interessant, in der ACER-Entscheidung war eben die Bewertung von ACER oder die Nichtbewertung eigentlich zu sagen, also alles, was interne Engpässe sind, also sprich innerhalb einer Geburtszone, weil das war ja auch immer viel diskutiert, wo ist eigentlich der Engpass, ist er in Deutschland oder eben woanders, also dass das eigentlich nicht Teil der ACER-Entscheidung ist oder gewesen ist und auch nicht aus Sicht der ACER eigentlich outside of the scope war, also es wurde einfach nicht mitbehandelt und da ist natürlich aus Analysesicht immer die spannende Frage, wie man die Systemgrenzen zieht. Diese Entscheidung von Acer wurde dann im Mai 2017 beeinsprucht, also eine Beschwerde eingelegt, nämlich auch wieder E-Control und Übertragungsnetzbetreiber, und zwar vor dem Beschwerdeausschuss vom Acer. Also es gibt quasi nächste Instanz bei Acer, ist dann das Board of Appeal eben. Und diese Beschwerde wurde dort abgelehnt. Und wenn man sich halt dann diese Dinge auch durchliest, da geht es dann natürlich schon wahnsinnig ins Detail. Also da geht es wirklich um einzelne Wörter.
Noch mehr ins Detail als dieser Podcast.
Ja. wenn man dann sagt, was bedeutet das Wort Define Bidding Zone? Bedeutet Define einfach nur, ich sage, es ist A und B? Oder bedeutet Define zu sagen, ich kann sagen, es ist aber nicht A und nicht B, sondern eigentlich ganz was Neues, nämlich C? Mhm. Und darum wurde dann in diesem vortrefflich gestritten. Und um dich nicht zu sehr weiter zu quälen und unsere Hörer, Hörerinnen, komme ich auch schon zum aktuellen zur aktuellen Klage bzw. zum Urteil. Ja. Und das im Prinzip wurde dann, weil eben diese Beschwerde vor dem Beschwerdeausschuss von ESA abgelehnt wurde, war dann der nächste Schritt eine Nichtigkeitsklage vor dem Europäischen Gericht, also General Court. Und diese eben Entscheidung vom BOA aufzuheben.
Das heißt, dass sich das Europäische Gericht damit jetzt befasst hat, hat nicht unmittelbar was mit der Strompreistrennung an sich zu tun, sondern mit der damaligen Entscheidung
genau,
von Acer.
Genau, okay. Genau. Also das ist tatsächlich mit der Entscheidung von Acer und dann der Entscheidung vom Board of Appeal. Und eben der Nichtigkeitsklage von der E-Control und auch den Übertragungsnetzbetreibern, die dann eben das Europäische Gericht angerufen haben mit dieser Sache. Und eigentlich die Klagsgründe, gab's 6 Stück davon, vielleicht eher auf die inhaltlichen bezogen, wobei die ersten beiden, da geht es eigentlich darum, wer die Kompetenzen gehabt hätte, das zu entscheiden und wann. Und ob diese Ergänzungsansuchen der E-Control zum ursprünglichen Entwurf der TSOs, inwieweit das von Acer berücksichtigt hätte werden müssen oder eben auch nicht. Und interessanter sind vielleicht aus inhaltlicher Sicht die Punkte 3, 4 und 6, wo es eben darum geht, ob tatsächlich in diesem Prozess überhaupt die Gebotszonen neu definiert hätten werden dürfen. Oder ob Acer bzw. Board of Appeal überhaupt Engpass falsch definiert hat oder missverstanden hat. Also das ist ja eigentlich nicht sehr trivial, wie man Engpässe definiert. Und dass auch noch ein Klagspunkt, dass eben diese Auftrennung der Gebotszone nicht verhältnismäßig war letztendlich. Also das wären so die inhaltlicheren Punkte, während die ersten beiden eigentlich Verfahrensgeschichten sind.
Okay.
Und entschieden ist es eigentlich worden auf Basis der Verfahrens- oder Formalgründe, nämlich gibt es da in der CACM-Guideline einen Artikel 9, wo diese Verfahren eben festgelegt sind. Und dadurch, dass die E-Control eben diesen Antrag auf Abänderung oder Request for Amendment damals im Mai 2016 eingebracht hat, rechtzeitig, wäre eigentlich der weitere Verlauf laut Europäischen Gericht so gewesen, dass dieser Antrag dann von den TSOs behandelt hätte werden müssen, die dann nochmal einen Vorschlag machen hätten können oder auch nicht. Aber es wäre eben nicht gleich sozusagen zu Acer gegangen. Und das ist quasi, gibt es 2 Absätze, also Absatz 11 und Absatz 12. Und Acer hat argumentiert, dass sie im Verfahrensweg in Artikel 9 Absatz 11 sind. Und das Europäische Gericht hat aber gesagt, es ist eben dieser Weg Absatz 12, wo man dann sagt, okay, es geht nochmal zu den TSOs, nochmal zu den Regierungsbehörden. Und wenn dann keine Einigung ist, dann geht es nochmal zu Acer.
Okay. Das heißt, de facto hat man sich nicht an den vorgesehenen Prozess gehalten und das hat das Europäische Gericht jetzt festgestellt.
Genau, genau.
Hat das irgendwelche Konsequenzen jetzt auf die Strompreiszone? an sich? Also auf die Entscheidung von damals, die Strompreiszone aufzutrennen?
Also das was natürlich das, ich sage sagen, das Traurige, aber aus inhaltlicher Sicht natürlich das Enttäuschende ist dann bei diesen Art von Klagen, also wenn dann mal in einem Punkt befunden wurde, dass die Klägerin sozusagen jetzt mal Recht hat, in dem Fall die E-Control, die Übertragungsnetzbetreiber, dann wird der Rest einfach nicht mehr behandelt. Das heißt, die Frage, inwieweit die Engpässe ausreichend definiert wurden, inwieweit diese Maßnahme gerechtfertigt war oder auch inwieweit in diesem Prozess der Kapazitätsberechnungsregelungen überhaupt eine neue Gebotszone definiert werden kann oder nicht kann, diese anderen Punkte wurden alle nicht behandelt. Das heißt, hier haben wir keine Antwort. Ja. Ich glaube, wo es eine relativ klare Antwort war, ist eben, dass dieses Recht einer einzelnen Regulierungsbehörde Einspruch zu erheben, das hat das Europäische Gericht mal jetzt klargestellt, dass es dieses Recht im Rahmen dieser Verordnung gab und gibt. Aber für den Rest, also eigentlich die inhaltlichen Fragen, gab es hier keine Entscheidung. Es ist aber auch jetzt noch nicht klar, also es gäbe ja noch eine Instanz nach dem Europäischen Gericht, gibt es ja noch den Europäischen Gerichtshof, genau, den EuGH oder den European Court of Justice, was ja dann quasi das höchste Organ der Europäischen Union ist. Und dort können wir natürlich auch noch Rechtsmittel ergreifen. Und da wird man einfach weitersehen, inwieweit sich dieser Prozess, wir noch eine eigene Folge machen können zu, was der Europäische Gerichtshof entschieden hat. Das wird ja auch wieder ein längerer Podcast werden. Und also Presseaussendungen, die es deshalb auch dazu gab, also seitens der APG und auch der E-Control, waren demnach auch bedeckt und gesagt, das ändert jetzt nichts am Status quo, sondern man muss einfach schauen, wie diese Prozesse weitergehen und dann werden ja wahrscheinlich nochmal weitere Schritte getriggert, je nachdem, ob das dann rechtswirksam wird oder nicht. Und wie gesagt, generell der Prozess der Preisentrennung, das ist auch ein bisschen parallel neben diesem Verfahren gelaufen. Und noch dazu ist man jetzt grundsätzlich, was die ganzen Methoden zur Kapazitätsberechnung und Ähnliches betrifft, jetzt in der neuen Core-Region, also sprich der Verschmelzung von Central West und Central East Europe, ja schon auch relativ weit, was die Umsetzung betrifft. Also
um das zusammenzufassen, es gibt jetzt keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Strompreiszonentrennung, aber die gesamte Geschichte ist um ein Kapitel reicher und könnte durchaus noch relevanter werden, wenn es in Zukunft eine neue Entscheidung geben würde, was mit der Strompreiszone Deutschland-Österreich passiert. So, jetzt haben wir relativ ausführlich über das Gerichtsurteil gesprochen. Vielleicht kommen wir jetzt noch auf die aktuelle saisonale Situation zu sprechen. Wir haben das ja auch schon im letzten Podcast gemacht. Gerade in Österreich gibt es relativ starke saisonale Schwankungen bei der Stromproduktion. Wir sind sehr stark von Wasserkraft dominiert. Was ist da der Unterschied zu Deutschland und welche Auswirkungen wird das jetzt im Konkreten für die nächsten Monate im Winter haben?
Ja, das stimmt. Also wir haben so grob gesagt dieses saisonale Muster, dass wir einfach im Sommer oder in den Sommer- und Frühjahrsmonaten mehr Wasserkrafterzeugung haben. Dadurch haben wir was jetzt die auch Residuallast betrifft, ein anderes Muster als Deutschland. In Deutschland ist es dagegen, sind die Einflüsse oft sehr viel kurzfristiger, weil da natürlich auch viel von Wind und PV abhängt. Also sieht man eigentlich auch ganz, ganz stark in der Entwicklung der Preisdifferenzen. Also wenn ich mir jetzt den Spotmarkt anschaue, zu Beginn der Preiszonentrennung im Oktober 2018 waren wir da bei Differenzen von über 8 Euro pro MWH. Dann ist es im Sommer, im Mai 2019 gefallen auf fast 0, also 15 Cent. Und jetzt im Dezember, da haben wir uns jetzt die ersten...
Bei einem Preis von ungefähr, ist das 40?
Ja, also das ist eben das, was man nicht außer Acht lassen darf. Also wir waren im letzten Herbst bei einem ganz anderen Preisniveau als heuer. Also da waren wir im Oktober bei 53 bzw. 61 Euro und jetzt im November waren wir bei 40 bzw. 43 Euro. Also das heißt, es hat sich die Gesamtsituation im Markt sehr, sehr stark verschoben. Das heißt, wenn man jetzt auch den November sich absolut anschaut und sagt, naja, 2,6 Euro ist eh nicht viel, im Prozent sind es dann trotzdem also noch 6%. Ja. Und ganz dramatisch war bisher eigentlich der Dezember und das eben auch, weil du die Erzeugungssituation angesprochen hast, also in den ersten 15 Tagen waren wir dann im Schnitt beim über 12 Euro pro MWH Preisdifferenz, also sind über fast 30%. Und das ist eigentlich hauptsächlich auch der starken Windeinspeisung in Deutschland geschuldet gewesen, wo jetzt einfach die Wochenenden so waren, dass Deutschland in der Nacht, aber auch in den Mittagsstunden negative oder sehr, sehr niedrige Preise hatte, wo Österreich einfach dann, ich sag mal, normale Preise hat. Ja, und dadurch kommt dann in diesen Stunden und diesen Tagen kommen einfach ganz, ganz hohe Preisdifferenzen zustande. Ja. Das heißt, wir haben einfach auch weniger Volatilität, ja, aber auch nach unten hin.
Okay, da können wir vielleicht eine Frage anschließen, die von einem Hörer an uns herangetragen worden ist, die da lautet, ist absehbar, in welchen Monaten des Jahres die Großhandelspreise in Österreich jedenfalls niedriger als jene in Deutschland sind? Also wir haben jetzt gehört, österreichische Preise sind eigentlich durchwegs teurer. Gibt es Monate, wo man sicher sagen kann, da ist billiger?
Also jetzt einen Monat, das ist immer die Frage, was man betrachtet. Also jetzt in den Frühjahrs-Sommermonaten waren jetzt schon viele Stunden, wo die Preise gleich waren. Also es wird im Mittelwert halt immer verzerrt. Aber im Monatsmittel gab es jetzt keinen Monat, wo wir bis jetzt günstiger waren. Aber wie gesagt, im Frühjahr, im Sommer gab es viele Monate, wo über weite Strecken die Preise dann doch gleich waren. Also in Summe haben wir jetzt, ich sag mal, circa 50% der Stunden, wo wir den gleichen Preis hatten, seit der Preiszonentrennung. Okay. Oder sogar ein bisschen mehr. Also es ist jetzt schon so, dass wir viele Stunden haben, wo wir eigentlich die gleichen Preise haben.
Also um die Frage zu beantworten, also eigentlich ist es nicht absehbar, dass es Monate gibt, wo die Preise in Österreich jedenfalls niedriger sind als jene in Deutschland.
Ja, also jedenfalls zu sagen, ist immer schwierig, wenn ich das könnte. Ich glaube, ich schon ein gewinnbringendes Geschäftsmodell damit entwickelt. Aber ich meine, was man schon sagen kann auch, ist natürlich, dass sich die Situation zukünftig auch wieder ändern kann. Also wenn wir jetzt ein bisschen mittelfristiger denken, Kohleausstieg Deutschland und ähnliche Dinge, da kann es natürlich sein, dass wir dann eigentlich wieder günstiger werden als Deutschland mittelfristig gesehen.
Ja. Okay. Aktuelle Differenzen in puncto Liquidität, gibt es da was Neues zu berichten?
Ja, also was jetzt die Liquidität betrifft, und das ist ja immer unsere große Hauptsorge auch im Handel, ist es einfach so, dass wenn man jetzt, also die großen, also die Day-Ahead-Märkte, die sind natürlich liquide, der Auktion, das ist keine Frage, aber wenn man jetzt die längerfristigen Märkte anschaut, also Terminmarkt, da sind wir einfach in Österreich bei ganz, ganz wenig Handelsaktivität, also jetzt nur beispielsweise der Jahreskontrakt Base, da hatten wir in Österreich ca. 100 Abschlüsse, also fürs Lieferjahr 2020 und in Deutschland waren es über 65.000.
Ja. Okay, und wenn man jetzt irgendwie da kommt sagt, der Faktor 10 nicht mehr ganz zu tragen.
Genau, also wenn man sagt, die berühmte 1:10er-Regel, da sind wir da meilenweit davon entfernt, also das ist relativ dramatisch, wie sich das auf die Liquidität leider ausgewirkt hat.
Mhm. Und damit auch auf im Endeffekt die Fähigkeit, einen Preis zu bestimmen. Ja,
ja, sich abzusichern, auch natürlich Preisnotierungen zu haben, die zuverlässig sind und so weiter.
Vielleicht zur abschließenden Frage, die auch von einem Hörer oder einer Hörerin an uns herangetragen wurde. Ich kann es nicht genau sagen, weil sie anonym gestellt wurde. Ist es möglich, dass es im Zuge der nächsten Bidding Zone Review wieder zu einer Verschmelzung der deutschen und österreichischen Gebotszonen kommt? Was ist da deine Einschätzung?
Also, schwierig. Die erste Bidding Zone Review, die hat da jetzt nicht das zwingende Ergebnis gebracht. Ich sollte wahrscheinlich sagen, was das ist, oder wenn du es schon schaust.
Nein. Ja, wir haben es, glaube ich, in einer letzten, okay. in dem letzten Podcast schon mal gehabt, aber vielleicht kurz.
Also im Prinzip ist es eben
diese Bidding Zone heißt Preiszone.
Genau, also Gebotszone eigentlich, Gebotszone. Wie es jetzt heißt in der aktuellen Übersetzung. Und die Konfiguration der Gebotszonen, das ist eben eigentlich ein eigener Prozess, der regelmäßig stattfindet. Und in dem sollen eigentlich die Konfiguration der Gebotszonen festgelegt werden auf Basis von ökonomischen und Wohlfahrtskriterien. Und in dieser Bidding Zone Review werden Szenarien gerechnet, so unterschiedlichen Konfigurationen. Und dann sollte eigentlich am Ende rauskommen, ja, diese Konfiguration ist aus Wohlfahrtssicht optimal. Bei der ersten Bidding Zone Review gab es das Ergebnis in dem Sinne nicht, weil die Zielfunktion zu definieren, also was ist eigentlich das, was man erreichen will, das ist relativ schwierig, weil man immer den Abtausch hat zwischen Marktgröße, Wettbewerb, Liquidität einerseits und andererseits Kosten für Stabilisierung, Netzstabilität und so weiter.
Wann war diese erste Bidding Zone Review?
Das war ein Prozess von Jahren. Ja. Wenn du sagst, wann sie veröffentlicht wurde, würde ich jetzt sagen 2017 oder 2018, ja, aber müsste also ich jetzt meinen Telefonjoker ziehen.
Vor kurzem erst.
Die finale Version ist nicht ewig her. Jetzt im Moment sind wir im Prozess der zweiten Bidding Zone Review. Und ich erwähne das jetzt auch deswegen im Detail, weil wenn man sich halt die Diskussionen dort jetzt ansieht, also da geht es jetzt darum zu sagen, welche Szenarien schaut man sich überhaupt an, weil diese Berechnungen sind sehr komplex, das heißt, man kann nicht unendlich viele Möglichkeiten durchrechnen und da ist im Moment noch große Unstimmigkeit, wie viele dieser Szenarien man rechnen soll, nicht wie viele, aber welche Arten von Szenarien. Und zum Beispiel in den Niederlanden ist der Vorschlag, zum Beispiel auf 3 Gebotszonen zu gehen von der TNET. In Deutschland, die deutschen TSOs haben überlegt, dass zumindest 3 oder 4 Szenarien mit Aufsplittung in Deutschland gerechnet werden können. Also unter anderem zum Beispiel Abtrennung Bayern und Baden-Württemberg.
Okay. Aktuell Aber, ist es jetzt eine
genau,
Zone.
Aktuell ist Deutschland jetzt eine Zone. Aber also von dem, was die TSOs jetzt durchklingen lassen haben, auch medial, geht die Diskussion eher in Richtung mehr Gebotszonen
ja,
und nicht weniger. Mhm. Und vor dem Hintergrund wird man halt sehen, ob es überhaupt ein Szenario gerechnet wird, in dem Deutschland und Österreich wieder eins ist. Und auch als Side-Note vielleicht nämlich, dass wenn sich die TSOs nicht einigen können, welche Szenarien gerechnet werden sollen, dann trifft diese Entscheidung ESER. Und es sieht so aus, als wäre das der Fall. Mhm. Das wird Anfang des Jahres entschieden.
Da geht es ja noch gar nicht um irgendeine Entscheidung.
Nein, da geht es nur darum, welche Szenarien gerechnet werden sollen. Ja. Also es ist wirklich bei der Modellierung quasi Schritt A, nämlich was rechnen wir.
Aber ein ganz, ganz wichtiger
Der ganz wichtige, genau, weil wenn das nicht behandelt wird, dann kann kein Ergebnis vorliegen. Und wenn diese Entscheidung zu ESA geht, wonach es jetzt schon aussieht, dann, wenn man jetzt die Geschichte von ESA kennt, wie ESA die österreichisch-deutsche Situation beurteilt hat in der Vergangenheit inhaltlich, dann fällt es mir jetzt auch schwer, mir vorzustellen, dass sie jetzt genau dann dieses Szenario rechnen werden lassen wollen. Aber wie gesagt, kann vielleicht nur strategische Gründe haben, warum es dann doch tut. Also von dem her ist ein bisschen die Frage, ob man da überhaupt mit so einem Szenario reinkommen würde.
Es kann ja mehrere Szenarien parallel geben.
Ja, also letztes Mal gab es, glaube ich, 4. Ja. Aber es ist schon so, dass es eben nicht unendlich ist, weil es letztendlich auch, also rechnerisch, ich meine, wie gesagt, das sind wirklich Netzmodelle und Marktmodelle und alles dahinter. Also da rechnet man jetzt nicht einen Tag normalerweise, sondern sehr, sehr lange. Und von dem her ist es begrenzt und auch, was man sich dann auch analysieren kann. Ja, wenn ich jetzt 100 Szenarien habe, wie soll ich dann noch eine Entscheidung treffen? Ja? Also das ist ja auch nicht so trivial.
Das heißt, zusammenfassend, ist es möglich, dass es im Zuge der nächsten Bidding Zone Review, die ja aktuell schon läuft, wieder zu einer Verschmelzung kommt? Kann man sagen, möglich ist alles, aber es ist aus aktueller Sicht
also
nicht sehr
wahrscheinlich. Also meine persönliche Einschätzung ist, dass es halt eher unwahrscheinlich ist, auch nochmal vor dem Hintergrund des Clean Energy Package, wo es diese 70%-Regel gibt, also 70% der Übertragungskapazitäten zwischen Gebotszonen müssen für den Handel zur Verfügung stellen. Mhm. Da haben eben auch viele TSOs oder viele Länder das Problem, das zu erreichen. Und auch hier ist eher etwas, was dann vielleicht in Richtung mehr Auftrennung geht als in mehr.
Mhm. Okay. Ja, vielen Dank, Carina. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war's mit unserem jetzt doch ein bisschen länger gewordenen Update rund um aktuellste Entwicklungen.
Hatten wir ein Limit? Das hast du mir nicht gesagt, dass wir ein Limit hatten.
Nein, wir haben kein Limit, okay. Aber ich habe ursprünglich gedacht, dass es eigentlich kürzer wäre, weil relativ wenige Fragen eigentlich da waren, aber die Antworten waren da umso umfassender, was aber natürlich, dass die ganze Sache eh interessant macht. Vielleicht gehen wir noch kurz ein auf einen Abschnitt des Podcasts, ein Standard, den wir immer wieder haben, und zwar das Fundstück der Woche, wo es um etwas geht, das uns in letzter Zeit aufgefallen ist, eine erwähnenswerte Zahl, Studie, ein Artikel, ein Buch, was auch immer man gerne unseren Hörern und Hörerinnen teilen will. Carina, hast du da was?
Ja, also ich habe diesmal eigentlich keinen Artikel, aber ich denke, wir können es trotzdem hoffentlich irgendwie verlinken. Nämlich den.
Ja, können wir sicher in den Shownotes dann den Link machen.
Den N2A Powerflow Simulator. Das ist ein, ich sag mal, Tool ist vielleicht übertrieben, aber ein nettes Gimmick von N2A, also der Vereinigung der Übertragungsnetzbetreiber. Mhm. Wo man in verschiedenen Szenarien auf sehr, sehr spielerische Art und Weise versuchen kann, den europäischen Kraftwerkspark und das europäische Netz auszusteuern. Also kommen dann so Dinge wie, Achtung, jetzt ist sehr viel Wind, was machst du? Musst du irgendwie ein Gaskraftwerk einschalten oder kannst du bei den Leitungen, also wie ist es die Situation dann im Netz? Und ja, dann fällt halt mal eine Leitung aus und dann ist über 100% und die Frequenz passt nicht mehr. Und ja, also es ist, man kann sich da also für Strommarkt-Nerds, ist wahrscheinlich mal eine lustige Beschäftigung, sich in die Rolle eines TSOs auch ein bisschen hineinzuversetzen.
Ja, da auch interessant zu sehen, welche Änderungen im System wo welche Auswirkungen haben.
Genau. Also es wird dann, je mehr man von diesen Szenarien dann durchspielt, desto komplexer wird es, desto mehr Leitungen sind und desto mehr muss man eben versuchen, das auszusteuern. Und was auch noch ein nettes Feature ist, dass man auch sieht, den CO2-Content sozusagen dann von dem Versorgungsmix, den man gerade hat. Also wenn man die Kraftwerke dann ansteuert und was ändert, dann sieht man auch in einer kleinen Paneele, wie sich das auf die,
die Zwänge, was es dann bedeutet, dass
die Kohlekraftwerke rauffahrt aus Netzstabilisierungssicht, dann sieht man das sozusagen im CO2.
Interessant. Okay, es gibt auf jeden Fall den Link dann in den Shownotes. Ich habe heute eine Studie mitgenommen, die gerade erst präsentiert worden ist. Die Studie wurde erstellt vom Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg, gemeinsam und dann herausgegeben von Agora Verkehrswende. Und zwar geht es dabei um die Klimabilanz von strombasierten Antrieben und Kraftstoffen. Ein immer wieder heiß diskutiertes Thema. Im Zentrum dabei sind natürlich Elektroautos, gestanden, die in den letzten Jahren immer wieder schwer einstecken haben müssen, was die Bilanz betrifft. Im Betrieb emittieren sie natürlich weder Schadstoffe noch CO2, was sich gut auf die lokale Luftqualität auswirkt. Aber natürlich haben sie einen gewissen CO2-Fußabdruck, der sowohl im Strom zum Betrieb des Fahrzeugs steckt, also wenn dieser Strom nicht ausschließlich auf Basis erneuerbarer Energie hergestellt wird. Diese Thematik ist in Österreich jetzt weniger relevant als in Deutschland, wo diese Studie erstellt worden ist. Unser Strommix ist schon generell sehr sauber. Die Emissionen stecken natürlich aber auch in den Batterien, deren Herstellung viel Energie beansprucht. Und diesen Vorwurf müssen sich die Elektroauto-Fans dann auch oft gefallen lassen. Vorweggenommen, eigentlich ungerechtfertigterweise, wie diese Studie da zeigt, wenn man sich das langfristiger anschaut. Man hat die gesamten Emissionen der Antriebe verglichen, über die Herstellung der Fahrzeuge bis zum Betrieb, damit halt auch der Herstellung des Stroms, der benötigt wird, um das Fahrzeug anzutreiben, und die Entsorgung. Das sind dabei Elektroautos, Diesel, Benziner, Erdgasfahrzeuge und andere strombasierte Antriebs- und Kraftstoffkonzepte wie wasserstoffbasierte Brennstoffzellen und E-Fuels, also flüssige Kraftstoffe, die man in herkömmlichen Verbrennungsmotoren nutzen kann. Diese flüssigen Kraftstoffe werden mit Hilfe von Strom hergestellt. Dabei, und da wahrscheinlich um einen gewissen Vorwurf entgegenzukommen, der immer wieder an so Bilanzierungen herangetragen wird, dabei wurde darauf geachtet, dass sämtliche Alternativen vom gleichen Ausgangspunkt starten. Schließlich, so sagen die Autoren, wäre die Untersuchung nicht viel wert, wenn wir bei einem Antriebskonzept die Versorgung mit ausschließlich regenerativem Strom unterstellt hätten und bei einem anderen aber den üblichen Strommix, der noch viel CO2 enthält. Das Ergebnis, wie immer man es dreht und wendet, Batteriefahrzeuge haben heute die beste Klimabilanz, verursachen also gesamt gesehen am wenigsten Treibhausgasemissionen, Wasserstoffautos im Vergleich dazu 50-75% mehr, Verbrenner, die mit strombasierten Flüssigkraftstoffen, also diesen E-Fuels, fahren, 2-3 Mal so viele CO2-Emissionen, wenn man sich das jetzt zum Beispiel für einen Mittelklassewagen anschaut. Die Elektrofahrzeuge starten natürlich mit einem gewissen Zusatzaufwand gegenüber den Verbrennern in das Rennen, wenn man sich die Treibhausgasemissionen anschaut, weil bei der Herstellung des Fahrzeugs mehr Emissionen anfallen. Aber Elektroautos machen diesen Startnachteil im Endeffekt dann gegenüber Benzinern schon nach 40.000 Kilometern Betrieb wett. Bei Diesel sind es 80.000 Kilometer, ab denen dann ein Elektroauto quasi besser fürs Klima wird als ein Dieselfahrzeug. Die Brennstoffzelle wird eigentlich ab Kilometer Null schon egalisiert und E-Fuels dann ab 15.000 Kilometern. Man hat das gerechnet mit einem Strommix, der für alle gleich ist und der sich auch verändert über die Jahre 2018 bis 2030. Man hat angenommen, dass wie sich das deutsche Strommix entwickeln wird und hat das zugrunde gelegt. Die Studie ist auch öffentlich einsehbar und in den Shownotes finden sich die Links dazu. Ja, das war es eigentlich mit dieser Ausgabe von Petajoule, die heute produziert worden ist von Laura Fanschek, Klaus Greiger und mir, Christoph Dollner-Gruber. Vielen Dank an dich, Carina, dass du da warst für die Expertise.
Gern, du hast mir versprochen eigentlich, dass wir heute in einem Kaffeehaus, aber das nächste Mal dann,
okay? Ja, im Kaffeehaus oder in einem Wirtshaus wäre es auch einmal nett.
Passt, Deal.
Und vielen Dank auch an unseren Kollegen Lukas Zwieb, der wieder im Vorfeld dieser Ausgabe fleißig recherchiert hat und neueste Marktentwicklungen sich auch angeschaut hat. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, falls Sie das noch nicht gemacht haben, bitte abonnieren Sie Petajoule auf Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify oder vielen, vielen anderen Podcatchern, die es so gibt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald und wir hören uns.